In der Rückbetrachtung weiß ich, dass meine Gefühlswelt einem Wasserkessel glich, in dem das Wasser langsam zum Sieden gebracht wird. Und dann irgendwann fängt er an, fliegt der Deckel weg, weil der Druck zu groß wird.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Georgine Kellermann hat als Journalistin eine typisch öffentlich-rechtliche Karriere hingelegt. Regionalkorrespondentin für den WDR im Ruhrgebiet, Redakteurin beim Morgenmagazin, Korrespondentin in Paris und Washington, dort übrigens mit dem heutigen WDR-Intendanten und ARD-Chef Tom Bureau und dem langjährigen Heute-Journal-Moderator Klaus Kleber. Im Juni 2019 übernahm sie die Leitung des WDR-Studios in Essen. Schon 1985, also am Anfang ihrer WDR-Laufbahn, outete sie sich gegenüber ihrem Mentor als trans. Doch beide entschieden, dass sie vor der Kamera weiter als Mann sichtbar sein sollte. Sie waren der Meinung, die Gesellschaft sei noch nicht so weit. So führte Kellermann ein Doppelleben und hatte eigentlich auch vor, das bis zu ihrer Pensionierung durchzuziehen. Privat lebte sie offen als Frau, doch in der Öffentlichkeit nie. Das ging so fast 4 Jahrzehnte. Bis eben vor gut 3 Jahren. Ihr Leben änderte sich durch eine zufällige Begegnung, die sie oft erzählt hat, die eigentlich zu schön und auch zu empowernd ist, um nicht irgendwann einmal verfilmt zu werden. In High Heels und lackierten Fingernägeln trifft sie am Düsseldorfer Bahnhof unerwartet eine Kollegin, als sie gerade auf dem Weg zum Flughafen nach, ja, ausgerechnet San Francisco ist, wo sie ihren 63. Geburtstag feiern wollte. Die Kollegin erkennt sie, fragt, sind sie verkleidet? Nein, ich bin eine Frau, antwortet Kellermann, und die Kollegin sagt, cool. Da war es raus. Da war aber auch das Gefühl von, ich werde unterstützt, und noch auf der Zugfahrt zum Flughafen wird Georgine Kellermann nun auch endlich in aller Öffentlichkeit zu der Person, die sie immer war. Sie traut sich und outet sich mit einem neuen Facebook-Profil. Seitdem bezeichnet sie sich als Aktivistin, wobei sie sehr darauf achtet, ihren Aktivismus von ihrer journalistischen Rolle zu trennen. Darüber werden wir bestimmt heute reden, aber auch über Twitter, wo sie einer der sichtbarsten und auch meinungsstärksten Stars der queeren Community ist und auch eines der wichtigsten Vorbilder. Wo sie aber auch so sehr mit Hass und Gülle überschüttet wird, dass man sich fragt, wie sie es schafft, so eine stets freundliche und, zumindest wirkt das so, ausgeglichene Zeitgenossin zu bleiben. Georgine Kellermann ist heute hier im Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Frau Kellermann.
Hallo Herr Kram.
Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass Sie mich eingeladen haben. Danke, ich bin total happy, dass ich kommen durfte.
Ja, ich bin froh, dass es endlich geklappt hat. Diese Geschichte, die ich eben auch erzählt habe mit dem Bahnhof, Ihr Coming Out, die erzählen Sie dauernd. Ne? Die steht in jedem Artikel über Sie drin. Sind Sie es manchmal leid, immer wieder darauf auch ein bisschen reduziert zu werden oder da immer davon ausgehen zu müssen? Oder ist es immer noch eine Freude, das zu erzählen?
Das ist ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Und der ist genauso wichtig wie meine Geburt. Und ich denke einfach, wie das passiert ist. Das war ja, ich war ja schon lange mit einer Therapeutin, habe ich an mir gearbeitet. Und die hat mich sehr unterstützt und mir geholfen, die Hürden, die in meinem Kopf waren, peu à peu abzubauen. Und dass das an dem Tag passieren würde, hat niemand von uns geahnt. Auch ich nicht. Und deshalb ist das eben ein Schlüsselmoment, ich habe mich ja immer versteckt vorher. Wenn ich irgendwo ein bekanntes Gesicht gesehen habe, das meine Geschichte nicht kannte, dann bin ich im nächsten Laden verschwunden und habe mir die Auslage angeguckt, bis die Person draußen vorbeigegangen war, weil ich nicht entdeckt werden wollte. Und in dem Moment hätte ich verschwinden können, das wäre dann so
ein Moment. Oder so tun, als ob.
Ja, genau. Und da habe ich für mich entschieden, du läufst nicht mehr weg. Das ist ja, du bist, wer du bist. Und bin auf sie zugegangen und habe sie begrüßt. Und dann hat sie ja gefragt, Herr Kellermann, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich ja reinen Tisch gemacht in dieser einen Sekunde.
Was war denn an dem Tag anders? Oder war es die spezielle Kollegin? War es die Situation, der bevorstehende Geburtstag? War es die Freude auf den Flug? Oder war der Tag einfach reif?
Ich glaube, der Tag war reif. Ich glaube, ich habe mir gewünscht, erwischt zu werden.
Sie haben es drauf angelegt?
Ein bisschen habe ich so die Wahrnehmung, ja. Ich habe es drauf angelegt, schon alleine, ich meine, wenn Frau in den Düsseldorfer Hauptbahnhof geht, aufgebrezelt für die Urlaubsreise, dann muss sie ja damit rechnen, dass irgendwo jemand ihr über den Weg läuft. Und ich glaube, der Tag war reif und ich wollte erwischt werden.
Und die Kollegin war auch die richtige, es war auch die richtige Person, die Sie da getroffen haben. Es hätte ja auch jemand sein können, wo es komisch war.
Ja. Nein, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich sehr großes Glück gehabt. Es hat an dem Tag einfach alles gepasst.
Wenn das nicht so gelaufen wäre, hätte es sein können, dass Sie es dann nie gemacht hätten?
Nie, nicht. Also erstmal, ich hatte es ja geplant für die Pensionierung. Und genau. Ich wollte in den Vorruhestand gehen. Ich wäre also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt längst pensioniert und wollte zur Pensionsfeier dann eben auch mit einem schwarzen Kostüm, was ich mir längst gekauft hatte, hingehen und sagen, hallo Leute, ich habe euch 40 Jahre was vorgemacht.
Das wäre für den Film ja auch fast noch besser gewesen, oder? Den es irgendwann mal über Sie geben
würde. Möglicherweise, aber... Ich glaube nicht, dass ich noch lange gewartet hätte, weil Susanne, so heißt meine Therapeutin, und ich, wir waren schon ganz große Schritte weiter gekommen. Auch in der Art und Weise, wie ich mich draußen gegeben habe, privat. Also das Private fand ja zunächst mal nur in den heimischen Räumen statt. Und mit ihr habe ich daran gearbeitet, dass das eben auch nach außen getragen wurde, dass ich mal ins Kino so gegangen bin oder in den Supermarkt auch richtig aufgebrezelt, wo man mich eben auch so noch nicht kannte und auch sehr respektvoll behandelt hat. Ich glaube, es wäre passiert. Ich bin froh, dass es an dem Tag passiert ist, weil es hinter mir liegt und weil die Zeit danach eine so unglaublich schöne Zeit geworden ist. Es ist, ja, das ist das große Glück.
Das heißt, Sie feiern immer noch eine lange Geburtstagsparty?
Ich habe im September immer drei Geburtstage. Erstens meinen richtigen, zweitens dann den zweiten richtigen und den dritten, das ist, als man mir die neue Geburtsurkunde ausgestellt hat. Das war auch im September. Insofern ist der September der Queen's Birthday.
Ist da nur Freude oder ist da auch ein bisschen Wehmut, ich hätte es eigentlich schon viel früher machen können?
Ich habe mir die Frage oft gestellt und die Frage wird ja auch immer wieder gestellt, weil gesellschaftliche Umstände natürlich auch so im der Rückbetrachtung dazu geführt haben, dass ich es nicht gemacht habe, dass viele andere Menschen es nicht machen. Nein, es war der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, dass die Gesellschaft reif für Menschen wie mich ist. Sie war es vor 10 Jahren noch nicht, vor 20 Jahren schon mal gar nicht. Und in den 80er Jahren, als das Transsexuellengesetz eingeführt wurde, das man jetzt reformieren will, weil es viele Belange von Transmenschen nicht berücksichtigt, da war das für mich eine Befreiung. Da habe ich ja damals schon mit einem sehr empathischen Mentor darüber gesprochen, wer ich war und dass ich vorhatte, nun auch alle angleichenden Operationen zu machen und so weiter. Und wir haben ein langes Gespräch geführt und wir waren am Ende dieses Gesprächs natürlich davon überzeugt, dass das keine gute Idee war. Ich war damals gerade am Anfang einer Reporter-Karriere, die dann auch vor der Kamera gelebt wurde, und das hätte in den 80er Jahren niemand mitgemacht, eine Transfrau, den Begriff da gab es ja damals noch gar nicht, und Geschlechtsangleichung war ja damals Geschlechtsumwandlung.
Das war es ja bis vor 10 Jahren,
ja, was man im Sprachgebrauch genau hatte. So. Und so weit war die Gesellschaft nicht, und ich glaube noch nicht mal, dass das etwas mit meinem Sender zu tun hat. Der WDR ist ein liberaler Sender, der war schon immer ein liberaler Sender, aber ein öffentlich-rechtlicher Sender bewegt sich im gesellschaftlichen Umfeld. Und das gesellschaftliche Umfeld war damals nicht bereit. Also, ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt.
Und trotzdem hatten Sie damals diesen Mut, zu diesem Mentor zu gehen. Das hat mich erstaunt, als ich das gelesen habe, 1985. Also Sie sagen, die Zeit war so anders. Sie wussten ja auch nicht, wie dieser Mentor reagieren würde. Ja. Sie müssen doch damals schon eine mutige Frau gewesen sein.
Also da gehört natürlich eine Portion Selbstbewusstsein dazu, dahin zu gehen. Und auch eine Portion Vertrauen. Und dass ich ihm vertrauen konnte, dessen war ich mir absolut sicher. Und ich habe im WDR viele Menschen getroffen, von denen ich mir absolut sicher war, dass ich ihnen vertrauen konnte. Ich habe auch Menschen, ich war ja vorher bei der Rheinischen Post und habe da geschrieben, auch da gab es Menschen, denen ich vertrauen konnte, aber nicht in diesen Fragen. Da hätte ich das niemals ansprechen können.
War das trotzdem auch an sich ausliefern? Man ist ja erpressbar möglicherweise, je mehr Leute das wissen. Es sind ja auch Hierarchieverhältnisse. Mhm. In so einem Sender wird ja auch gekämpft. Da geht es um Interessen, sich so preiszugeben. War das auch ein Risiko oder haben Sie das gespürt?
Habe ich nie so empfunden. Bin auch nie in dieser Situation gewesen. Hab eigentlich immer Kolleginnen und Kollegen gehabt, die sehr unterstützend waren. Und dass jemand die Situation hätte ausnutzen können oder so. Ja, die Möglichkeit hätte natürlich bestanden, aber hat niemand getan.
Nun kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie man so lange so ein Doppelleben aushält. Das sind ja mehrere Jahrzehnte. Man gewöhnt sich irgendwann dran wahrscheinlich. Es sind Rituale, weil man von dem einen Leben ins andere steigt. Oder gewöhnt man sich nicht dran und denkt jedes Mal, warum mache ich das eigentlich? Oder ist das irgendwann so Alltag, dass man das nicht mehr hinterfragt?
Also der Wunsch, es zu leben, ist natürlich unterschwellig immer da. Es ist aber nicht so, dass ich jeden Morgen gewacht bin und den Zwang quasi gespürt habe. In der Rückbetrachtung weiß ich, dass meine Gefühlswelt einem Wasserkessel glich, in dem das Wasser langsam zum Sieden gebracht wird. Und dann irgendwann fliegt der Deckel weg, weil der Druck zu groß wird. Das habe ich so erlebt. Aber ich habe mich all die Jahre, glaube ich, arrangiert mit der Situation. Und ein ehemaliger Chef, dem ich Monate bevor ich mich offenbart habe, auf dem Bahnhof in Düsseldorf, ein ehemaliger Chef hat mal, als ich ihm das erzählt habe, hat gesagt, er war sofort Journalist, hat Fragen gestellt und so weiter. Und dann sagt er am Ende, was muss das für eine Kraft gekostet haben, all die Jahre, diese beiden Rollen zu leben? Und eigentlich habe ich nur eine Rolle gelebt, denn das andere war ich ja. Das war ja keine Rolle. Aber die Rolle Georg, die habe ich viele, viele, viele Jahre lang gelebt. Habe da auch einige Professionalität entwickelt. Und in der Nachbetrachtung ist mir dieser Georg auch nicht immer sympathisch, weil ich glaube, dass dieser Druck auf dem Wasserkessel, dass seine Umgebung durchaus hat spüren lassen.
Also Dinge kompensiert hat, Aggressionen auch weitergegeben hat?
Ich glaube ja. Ich habe eine sehr gute Freundin, hat mir vor ein paar Wochen gesagt, du bist ein total anderer Mensch, und die kennt mich sehr, sehr gut. Und gestern noch gesagt, na klar, wenn ich Auto fahre, dann
kommt er wieder raus.
Das bespreche ich dann auch mit der Therapeutin und sie sagt, ja, aber ist das schlimm? Und als ich dann eine Freundin beim Wandern erlebt habe, als da ein Radfahrer auf dem Fußgängerweg unterwegs war und die dann genauso reagierte wie ich, habe ich mich auch wieder wohlgefühlt. Na, der Georg kommt nicht raus, sondern da sind Mechanismen, die einfach ablaufen und aber viel, 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 viel sanfter, als das früher der Fall war.
Das Bild mit dem Wasser, was bald kocht, da musst du auch eine Wut gewesen sein. Was ist dieses Kochende? Ist das das Leid, die Wut, die Angst? Was?
Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Da ist der Neid.
Der Neid.
Die Selbstverständlichkeit, mit der andere Menschen sie selbst sein können. Wut habe ich nicht empfunden. Ich habe immer gerne gelebt und lebe auch jetzt natürlich noch mal einen Tacken lieber als vorher. Aber dass ich jetzt so eine konstante Wut empfunden hätte, das kann ich nicht sagen. Also Neid, ja, und auch Hoffnung, Erwartung, dass das irgendwann alles mal vorbei ist.
Haben Sie geglaubt, dass es irgendwann mal vorbei sein könnte? Oder haben Sie das von Anfang an geglaubt?
Ich habe das von Anfang an geglaubt. Und je näher die Pensionierung rückte, kennen Sie die Serie Transparent?
Ja, natürlich.
Und dieser ehemalige Professor, der da pensioniert wird, als ich das gesehen habe, da wurde mein Wunsch nach der Pensionierung, ich zu werden, nochmal unterstützt. Und diese Transparent, die Regisseurin erzählt ja in dieser Serie die Geschichte ihres eigenen Vaters. Und da weiß ich
das
also.
Das wusste ich gar nicht. Mm-hmm.
Und da weiß ich also, du bist da nicht alleine. So. Und, ein erfolgreiches Berufsleben abzuschließen und zu sagen, jetzt bin ich frei. Das war die Erwartung.
Ich frage nach der Wut, weil Wut, Sie bezeichnen sich als Aktivistin, eine Hauptmotivation für Aktivismus ist oft Wut. Weil man sich missverstanden fühlt, weil man die Ungerechtigkeit spürt. Ich frage mich, warum das bei Ihnen nicht so war. Ist das eine Persönlichkeitsfrage oder haben Sie sich mit der Situation doch so sehr arrangiert, dass Sie das nicht an sich rangelassen haben?
Ich glaube, ich habe das nicht an mich rangelassen. Das ist ja dann auch eine Form des Selbstschutzes. Mhm. Und die Aktivistin bin ich ja erst geworden, nachdem ich mich offenbart hatte. Und dann auch nicht geplant, sondern da bin ich so reingeglitten. Ich habe dann gemerkt, wie wichtig Sichtbarkeit ist. Und dann wurde ich zu einer, wie kann man das jetzt sagen? Ich kriege ganz viele Nachrichten von Menschen, die schreiben, du hilfst mir.
Sie sind ein Vorbild.
Du bist ein Role Model, ja. Jetzt gehe ich meine eigene Transformation an. Und da merke ich ja, das ist ja wichtig. Da hängen Menschen Leben von ab. Und da bin ich dann reingeglitten in diesen Aktivismus. Und das macht mir auch Spaß.
Ich würde gerne über diese Vorbildrolle und über das, was Sie heute machen, gerne noch gleich ausführlicher reden, aber nochmal über die Zeit davor, weil es so eine wahnsinnig lange Zeit ist. Ich stelle mir das so vor, dass man dann alles, was ums Thema Trans herum in den Medien passiert, sich genau anschaut. Wie ist das? Man fühlt sich ja betroffen, ohne das zeigen zu können. Wie beobachtet man diese Themen, wenn man selber noch nicht Teil dieses Themas offiziell ist?
Also ich habe die Themen selber nie umgesetzt, weil ich mich als befangen empfunden habe. Und das wusste natürlich keiner.
Journalistisch. Jetzt, genau. Aber ich meine jetzt als Privatperson, wenn man so einen Film sieht, wenn man einen Beitrag im Fernsehen oder im Radio verfolgt, wie wirkte das auf Sie? War das, was Sie aufgesogen haben oder etwas, was Sie nicht so nah an sich ranlassen wollten?
Ich habe alles aufgesogen. Ich hatte ja auch, als ich das Gespräch geführt habe, ganz am Anfang mit meinem Mentor, da hatte ich ja schon etliche Bücher gelesen. Ich hatte die ganze Literatur zu Hause stehen. Und jeden Zeitungsartikel, manchmal geht man ja zum Zahnarzt und in diesen Yellow Press, da sind ja dann immer dann auch so schlüpfrige Geschichten drin. Es waren ja meistens, allermeistens immer Männer, die zu Frauen wurden. Ich sage das jetzt in Anführungszeichen. Und sobald ich da was hatte, dann bin ich auch losgezogen und habe mir die Zeitung noch extra gekauft, um das zu Hause
zu machen. Wir reden ja von der Zeit ohne Internet, muss man dazu sagen.
Ja, das gab's alles nicht. Ne? Das Internet war ein Segen für mich. Mhm. Weil in den Zeitungen, da musste man Glück haben, dass man so eine Zeitung oder so ein Magazin in die Hände kriegte. Oder dass man in der Fernsehvorschau gesehen hat, da läuft ein Film. Manche wurden ja dann auch mit Presse und so weiter angekündigt. Als das Internet da war, da konnte ich selbst aktiv werden und suchen. Und glauben Sie mal nicht, dass man da nichts gefunden hätte. Im Gegenteil, da waren noch viele andere wie ich. Und dann ich war dann natürlich in...
Das heißt, Sie waren aktiv im Internet mit irgendwelchen Profilen oder irgendwelchen Chats?
Ja, natürlich nie mit Klarname. Ja, ja. Und dann ging man zu den in die einzelnen Foren und hat sich das durchgelesen. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist auch heute noch zum Teil eine extrem schlüpfrige Angelegenheit und ich habe da nicht viel Vertrauen zu, weil ich nie weiß, wer hinter all diesen Dingen steckt.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass für den Transaktivismus das Internet eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. Ja. Also das ist, habe ich selber mitbekommen, als jetzt vom queeren Aktivismus, wo lange Zeit Trans eine viel zu untergeordnete Rolle gespielt hat. Und das hat, glaube ich, durch das Internet überhaupt die Vernetzung hat ganz anders stattgefunden. Die Politisierung, ja, aber auch der öffentliche Druck auf Gesellschaft wurde doch über Internet erst möglich.
Ja.
Was waren das für Foren? Wie fand man die? War das leicht zu finden?
Ja, ja, ja. Wie gesagt, der Begriff Trans war mir ja nicht sofort geläufig. Das ist ja erst so in den letzten Jahren populär geworden. Also, dass man so gesucht hat. Aber man mit gewissen Stichworten findet man natürlich alle möglichen Foren. Und da sind eben auch Veranstaltungen dabei. Da geht man rein mit großer Freude und dann merkt man, hier bist du falsch. Und dann geht man wieder raus.
Weil was passiert?
Ja, weil da ist viel abwertende Sprache dabei. Da ist... Das Problem ist, dass viele Transmenschen und vor allen Dingen in dem Fall Trans, und wir reden ja immer von einem Adjektiv, Trans ist, genau, ist eine dicke Frau, dünne Frau, großer, genau, Mann, blonder Mann.
Es gibt
ja
auch keinen Transmann, es gibt auch keinen Schwulmann.
Exakt,
ja?
Exakt.
Das sind, es gibt schwule, genau, Männer so, und es, ja, gibt Transmänner und Transfrauen. Frauen,
ganz genau so. Und viele können ihr Leben nur so gestalten, dass sie einigermaßen wirtschaftlich über die Runden kommen, indem sie sich auch prostituieren. Mhm. Und das ist also jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, das findet in südamerikanischen Ländern häufig statt, das findet in asiatischen Ländern häufig statt und so. Und da ist das so eine Gemengelage, wenn man da reinrutscht, die mir Angst macht.
Angst macht, wofür selber sich da nicht genug abgrenzen zu können?
Abgrenzen konnte ich mich, aber insofern Angst macht, ich meine, ich erlebe das ja selber jetzt, wenn ich zum Beispiel auf Twitter unterwegs bin, wenn da jemand seinen Hass los wird, dann geht das schnell auf so eine ganz
sexualisierte eben?
Sexualisierte Stufe.
Weswegen ich noch in dieser alten Zeit bleiben möchte, Sie hatten ja auch das Gefühl von Community wahrscheinlich gar nicht, obwohl Sie in diesen Foren drin waren, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja doch so anonym, dass man nicht das Gefühl hat, hier, ja, bin ich sicher oder hier bin, ja, ich, werde ich unterstützt, weil das ist ja eine der tollen Errungenschaften, dass es Community gibt. Gab es da so eine Sehnsucht oder gab es da einen Versuch, sich in Realität zu treffen? Gab es auch diese Versuche, sich zu vernetzen?
Ja. Die gab's. Es gab dann auch schon mal so die Möglichkeiten, zu irgendwelchen Stammtischen zu gehen, aber ich habe mich da nie getraut. Mhm. Ich habe so relativ am Ende, vor der Offenbarung, war ich bei der AIDS-Hilfe in Düsseldorf und die haben eine Selbsthilfegruppe für Transmenschen und da hat mir dann die Frau empfohlen, da mal hinzugehen. Das habe ich anderthalb Mal gemacht und wir haben sehr viel über Testosteron gesprochen und so, weil es in der Tat viele Transmänner da gab. Und dann gab es auch Transfrauen, die waren in ihrer Transformation schon sehr weit. Und da saß ich irgendwo so in so einer Sandwich-Position und habe mich da irgendwie nicht wiedergefunden.
Und das, obwohl Sie ja relativ selbstbewusst waren. Also ich stelle mir vor, wie geht es anderen, die das, ja, nicht sind und die auch nicht wirtschaftlich so, ja, die sind ja relativ unabhängig mit ihrer Position.
Ich hab so ein Glück, wirklich so ein Glück. Ich weiß von Menschen, die leben, also die haben ihr Leben quasi im Kofferraum. Und wenn sie da mal 3-4 Stunden nachmittags Zeit haben, und das haben wir auch im Film Transparent gesehen, dann nehmen die sich ein Hotel, gehen da rein und sind 4 Stunden sie selber. Und danach kommt das Leben wieder in den Kofferraum, sie ziehen sich wieder den Anzug an, gehen zurück zur Versicherung oder zur Familie und tun so, als wenn nichts wäre. Ich habe das selber mal erlebt auf einer Rückfahrt von Köln. Da war ich im Zug und da war ein Herr, der mich sehr gemustert hat, als ich reinkam. Und ich hatte das gar nicht gemerkt, ich habe mir hingesetzt und der hat dann extra den Platz gewechselt, damit er mich besser sehen konnte. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber am Ende sah ich dann, ach, der sitzt ja wieder da. Und dann bin ich zur Tür zum Aussteigen in Düsseldorf und dann stand er hinter mir. Und dann hat er gesagt, ich finde das ganz toll, wie Sie Ihr Leben leben. Ich habe mich das mein ganzes Leben lang nicht getraut.
Wow.
Und da kommen mir jetzt noch die Tränen, ja, weil ich weiß, was in dem vorging. Und was das für eine Auszeichnung war, das auch jetzt so zuzugeben und jemandem zu sagen, da war ich, das hat mich sehr beeindruckt. Und dem hätte ich natürlich am liebsten, am allerliebsten sofort geholfen. Aber dann, ja, man steigt dann aus und ich bin ja, das war ja auch wie ein Überfall. Ich musste ja auch mit dieser Situation erstmal klar werden und so. Und ich glaube, ja, habe ich eine Chance vertan.
Und das war ja einer der wenigen, die sich, oder der Einzige, der sich getraut hat,
das persönlich zu sagen.
Ja. Gibt es da so eine Art, das ist ein blödes Klischee, es gibt den Gaydar, das haben wir als junge Schwule, haben wir uns immer eingebildet, zu kapieren, wer eigentlich schwul ist. Gibt es da auch so eine Art eingebildeten Röntgenblick auf Leute, zu sagen, okay, das könnte jemand sein, der in einer ähnlichen Situation ist? Scannt man so die Leute ab oder gibt es irgendwelche Indizien, wo man sich versucht, seelenverwandt wiederzuerkennen?
Na, das ist ja ein anderes Problem. Die Trans-Community, und ich meine jetzt die Trans-Frauen-Community, macht sich ja gegenseitig das Leben selber schwer, indem sie vom sogenannten Passing reden. Mhm. Und da gibt es ja so Passing-Stufen, 100%, da erkennst du es nicht. Also bei 100% bin ich lange nicht, das weiß ich. Wenn ich in den Spiegel gucke, weiß ich, 100% wirst du nie erreichen.
Und wollen Sie das denn? Würden Sie es denn erreichen wollen?
Nicht mit Operationen. Mhm. Es ist ein Traum, in den Spiegel zu gucken und ein 100% Passing zu sehen. Das ist, ja, ist ein Traum. Aber ich würde es nicht mit Hilfe von Operationen und so weiter erreichen wollen, weil dafür bin ich zu alt. Ich bin 65. Ich habe Angst vor jedem Skalpell, was an meinem Gesicht schneidet. Und ich habe vor allen Dingen auch Angst vor Operationen können daneben gehen. Und ich will das Risiko einfach nicht mehr eingehen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, in meinem Leben 90 Jahre alt zu werden. Und zwar, das ist Pflicht. Alles danach ist Kür. Aber die 90, die will ich erreichen. Und das muss ich ja nicht aufs Spiel setzen, indem ich dann Operateure an mich ranlasse. Ne? So. Und dieses Passing eben, das empfinde ja nicht nur ich als eine gewaltige Hürde, die manchmal gewaltiger ist als die gesellschaftlichen Umstände, die drumherum sind. Und das empfinden natürlich andere Frauen auch so. Dann werden sie mit dummen Sprüchen angemacht und so weiter. Also die Trans-Frauen-Community macht es ihren eigenen, ich sag jetzt mal Schwestern, nicht leicht.
Dann gab es diesen Tag, wo sich alles geändert hat. Da wurden Sie auch mit einem Mal zur Aktivistin. Sie haben das Facebook-Profil gemacht, es gab diese Reaktionen. Und auf einmal sind Sie eine Internet-Berühmtheit. Mhm. Und eine Vorbildfunktion. Wie kamen Sie damit klar? War das so Step by Step oder haben Sie gesagt, ich meine, Sie sind Journalistin, Sie wissen ja, wie Öffentlichkeit funktioniert, Sie wissen, wie Phänomene in der Öffentlichkeit stattfinden. War Ihnen das direkt klar? Mussten Sie sich da irgendwo ausprobieren oder war das eine Rolle, auf die Sie gewartet haben? Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe.
Nee, das war mir überhaupt nicht klar. Wenn es mir klar gewesen wäre, hätte ich einige Dinge anders organisiert. Aber es war mir überhaupt nicht klar. Und das ist ja auch nicht sofort passiert. Also die Offenbarung war im September. Und im Dezember hat die Aktuelle Stunde einen Film über Georgine Kellermann gemacht. Als Kollegin, weil die Redaktion gesagt hat, das ist ein wichtiges Thema. Wir berichten im Allgemeinen nicht über uns selber. Das macht man nicht. Aber in dem Fall haben sie gesagt, das ist so ein wichtiges Thema. Und dann hat eine Kollegin einen Film gemacht, der ist dann ausgestrahlt worden. Ich war da zu der Zeit in Lissabon, wollte Portugiesisch lernen, dann wurde der ausgestrahlt und danach ging das los. Ich hatte vorher einen Twitter-Account, der war nicht bedeutend. Und das explodierte alles. Und ich bekam ganz viele Nachrichten auch. Das waren, ich nenne das immer Candy Storm. Das ist das Gegenteil von einem Shitstorm. Es war so wertschätzend, so unterstützend, da habe ich auf Wolke 7 geschwebt. Und dann hat sich das schleichend entwickelt. Dass ich zur Aktivistin werden würde, hat sich mir, das war mir nicht in die Wiege gelegt. Dass ich jetzt bin, das lebe ich. Und das lebe ich auch gerne.
Wie viel Zeit verbringen Sie am Tag mit und umherum Twitter?
Das weiß ich nicht. Manchmal,
sie twittern schon viel.
Ja, ja. Ich jetzt ist es auch mehr Mastodon oder auch Mastodon parallel dazu, weil
hat sie klappt, ja, am Anfang ein bisschen gefremdelt, habe ich gelesen. Ja, genau.
Aber jetzt klappt's.
Kann man Leute ermutigen, das zu probieren?
Ja. Ich würde das probieren. Okay. Es ist sehr viel freundlicher da als auf Twitter. Das ist schon mal das Angenehme. Okay. Und es sind auch sehr nette Leute da.
Okay. Ne, so. Noch.
Ja. Noch, genau. Ja, das wenn es wirklich heiß hergeht, manchmal mache ich auch Fehler, die muss ich dann auch beobachten. Wenn es wirklich heiß hergeht, dann sind das schon 2-3 Stunden, die ich mich damit beschäftige.
Und es ist ja nicht nur die Zeit, es ist ja auch die Tatsache, dass man den Überblick behalten muss. Ne? Wenn man sich in so Debatten reintut, dann muss man die Verästelungen ja auch verstehen. Ja. Das ist ja auch ein Stress. Oder ist das ein positiver Stress? Macht das Lust? Macht das vielleicht auch süchtig ein bisschen, wenn man so viel damit zu tun hat?
Also es passiert ganz selten, dass es Stress ist. Ganz selten. Denn wenn ich mal einen Fehler mache oder so, dann wünsche ich mir, dass das vorbeigeht. Das geht auch vorbei. Das sind dann auch Erfahrungswerte. Deswegen ist der Stress heute sicherlich nicht mehr so bedeutend wie beim allerersten Mal.
Also man haut einen raus und denkt, na, wie kommt das jetzt? Ist das, habe ich mich da jetzt falsch gelegt oder so?
Manchmal weiß man gar nicht, dass man einen rausgehauen hat. Ach so. Und das erfährt man erst am nächsten Tag. Aber es passiert sehr, sehr selten so. Und heute Morgen hat ein Journalist, der mal für eine Boulevardzeitung geschrieben hat, an die evangelische Kirche, die ja jetzt für ihre Dienstwagen 120 Kilometer Richtgeschwindigkeit gefordert hat, hat er geschrieben, es gibt Dinge, um die du dich nicht kümmern sollst, weil sie dich nichts angehen, so ungefähr. Und dann, das ist so eine schöne Vorlage, weil es einfach schön ist. Gerade die Kirche muss sich um gesellschaftspolitische Themen kümmern.
Es macht also Spaß dann, dass
ja, zu kommentieren. Das macht Spaß. Und dann gibt's natürlich auch noch die Hater, die mich ablehnen, einfach weil ich bin, wer ich bin.
Und das erzählen Sie jetzt so nebenbei. Ich habe mich ein bisschen natürlich auf dem Twitter-Account noch mal ein bisschen eingelesen. Das ist ja, Abgründe tun sich ja auf.
Ja.
Unter Ihren Tweets.
Ja.
Wie halten Sie da? Also das ist, also ich kann das kaum lesen. Also was mir tut es schon fast körperlich weh. Wie geht es Ihnen damit?
Ich lese das auch nicht mehr. Das wollen die ja. Die wollen ja, dass mir das körperlich weh tut. Aber ich lese das gar nicht mehr. Und es würde mir, wenn ich es lese, auch nicht körperlich weh tun, weil ich mir dann immer auch Bilder vorstelle. Ich sehe dann diese Menschen, wie sie, entschuldigen bitte, in ihrem Zimmer sitzen, mit den löchrigen Socken, die am Boden liegen und die nichts haben als diese Tastatur eines Computers und den Screen. Und dann lesen sie einen Tweet und dann hauen sie da wieder einen rein. Der Hass fließt dann in diese Tastatur.
Das ist das Bild, was sie sich machen, damit es nicht so wehtut, oder das ist die wirkliche Vorstellung von diesen Menschen?
Ich glaube, dass das sehr häufig genau so ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Mensch, der so einen Hass raus, dass der Spaß am Leben hat. Das kann doch nicht sein.
Also ich habe mal, als man in meinem Blog noch kommentieren durfte, das habe ich irgendwann, weil ich habe zu faul war, das alles zu löschen oder zu so. Ich mach das nicht mehr. Also ich setze mich dem nicht mehr aus. Aber da hatte ich viele homophobe Kommentare, und einen habe ich einfach mal, weil es hieß, man soll das mal anzeigen, habe ich mal angezeigt. Und dann gab es auch eine Verhandlung, und dann habe ich den Menschen mal gegoogelt. Und das war nicht so jemand, das war doch jemand ziemlich sehr bürgerliches. Also ich glaube, leider ist es nicht so, dass das nur irgendwelche Freaks sind.
Wahrscheinlich nicht, aber das hilft mir natürlich.
Ja, das macht ja auch Sinn. Das heißt, sie schaffen es, da nicht reinzugucken, obwohl sie, ja, man kann ja nicht immer genau abgrenzen. Was ist noch Debatte? Also wann kippt es, wann wird es beleidigend? Wie schaffen sie da, die Spreu vom Weizen zu
trennen? Ja, ein Beispiel. Ich habe gestern geschrieben, dass ich zu doof für Mastodon bin, oder vorgestern, zu doof für Mastodon bin.
Und das ist diese neue Twitter-Alternative.
Twitter-Alternative, genau. Und die ist 10 Jahre alt übrigens. Und dann merke ich, da gab es also ganz viele Likes drunter, und es gab auch ganz viele Kommentare, ich auch nicht und so weiter. Aber plötzlich wurde das so explodierten die Kommentare. Und wenn man da kurz reingeht, dann sieht man, und nicht nur dafür und so weiter. So. Und dann brauche ich da nicht mehr reinzugucken, weil ich weiß, da ist jetzt ganz viel dabei, da habe ich die mit getriggert. Das war mir auch klar, als ich den Tweet losgelassen habe. Das ist ja, man öffnet ja eine Tür und die springen ja sofort drauf an. Und das brauche ich dann nicht mehr zu lesen. Das ist inhaltlich immer dasselbe.
Der eine Trigger für diese Leute ist trans, der andere Trigger ist öffentlich-rechtlich. Ne? Und ja. Sie sind hier noch beides jetzt. Ja. Kriegen Sie auch Prügel dafür ab, dass Sie beim WDR sind? Oder sind Sie natürlich da ein besonders schönes Feindbild für die?
Ja, wenn ich, ja, ein extrem schönes. Ich hatte letztens mal einen guten Tag und dann habe ich mir mal ein Champagner aufgemacht. So. Und dann habe ich, und das darf man doch. Ich meine, warum darf man nicht mal eine Flasche Shampoos oder Sekt oder so aufmachen? Und dann habe ich gesagt, ich habe heute Champagner getrunken. Einfach so, Sie glauben nicht, was da an Zwangsgebühren drunter war.
Ah, ja, klar.
Ja, und das ist ja alles mit Zwangsgebühren bezahlt. Also ich arbeite ja nicht für Geld, sondern ich bin ja eine öffentlich-rechtliche Hure. Und das Geld, was ich bekomme, steht mir überhaupt nicht zu. Und deswegen steht mir auch der Champagner nicht zu.
Das heißt, Sie bekommen natürlich die Prügel ab, die gar nicht an Sie gerichtet ist eigentlich, für eine größere Debatte, die es ja gerade auch um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, wo es ja auch viel, ja, viel berechtigte Kritik gibt. Ja. Aber es ist eine Debatte, die natürlich immer auch wieder immer aus dem Ruder läuft. Aber die findet ja nicht nur auf Twitter statt, sondern die findet ja auch gerade in der Springerpresse statt. Und da gab es vor ein paar Wochen einen Bildartikel über Sie, über einen Tweet.
Ja.
Auf Ihrem Twitter-Profil steht drauf, dass Sie sich da nur privat äußern. Und trotzdem wird Ihnen das ja als WDR-Journalistin in die Schuhe geschoben. Es ging um die Sanktionen der EU gegen Polen. Und dann haben Sie kommentiert, dass Polen eine Zumutung oder eine Schande für Shame sind. Und natürlich ist jedem klar, dass sie damit nicht die Polen meinen, sondern war eine politische Diskussion. Es war offensichtlich eine politische Äußerung. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, macht die Bild-Zeitung draus, sie beleidigen alle Polen.
Genau.
Und das mit einem Bild des zerstörten Warschaus nach dem Motto, ausgerechnet die Deutschen, die ja Polen Schutt und Asche gelegt haben, trauen sich jetzt die Polen zu. Also es ist ein bewusstes Missverständnis. Ja. Und trotzdem haben sie sich dann dafür entschuldigt, obwohl sie bewusst missverstanden worden sind. Wieso?
Weil die Menschen, die betroffen waren durch die falsche Berichterstattung, auch falsche Informationen bekommen haben. Und ich habe sogar in der Botschaft angerufen, Montagmorgen, Eigeninitiativ, und mich bei der Pressesprecherin entschuldigt und gesagt, ich meinte natürlich nicht die Polen, sondern ich meinte die LGBTQ-feindliche Politik, genau, die es in Polen gibt, mit LGBTQ-freien Zonen und so weiter.
Ist ja, wenn man sie kennt, auch völlig klar, dass das gemeint ist, aber die Bild-Zeitung verschweigt es natürlich.
Ja,
ne?
ja, die haben es dann am Ende geschrieben, dass ich nach wachsendem Druck mich entschuldigt habe. Sie haben dann natürlich nicht darauf eingegangen, dass ich das überhaupt nicht gemeint hatte. Ja, das ist so. Da
bleiben Sie locker.
Ja, nein, also locker hört sich jetzt blöd an. Ich habe viele polnische Freunde und Freundinnen. Und ich habe auch viele Mails bekommen. Ich habe mich bei jeder einzelnen Mail persönlich entschuldigt. Und ich habe daraufhin ganz viele tolle Antworten bekommen. Das ist aber großartig, dass du dich erinnerst. Und so wie du das geschrieben hast, verstehe ich das auch. Und natürlich haben auch einige nicht gelten lassen, dass ich die polnische Regierung kritisieren wollte. Aber die allermeisten haben es begriffen. Und wenn ich das jetzt so sage, hört sich das an, als wenn ich das nach diesem, ich habe Polen schon immer geliebt. Ich fahre oft nach Görlitz, Gorzelec, die andere
Aber
Seite.
Allein, dass Sie das jetzt begründen müssen, ist doch schon schräg, oder?
Ja, natürlich.
Dass man aufgrund der Bild-Zeitung sich so erklären muss für Sachen, die eigentlich...
Ja, aber das passiert ja nicht nur mir. Das ist ja quasi...
Wie können Sie so milde sein? Also ich wäre da, glaube ich, ziemlich... Ich könnte das... Das passiert nicht nur mir. Ja, aber es passiert Ihnen halt extrem.
Es ist ein Selbstzweck, dieses Journalismus, ne? Anders funktioniert er ja nicht.
Selbstzweck der Bild-Zeitung über Empörung sich zu verkaufen?
Ja.
Auf Kosten von Minderheiten, kann man sagen.
Das haben Sie, glaube ich, sehr gut gesagt.
Und es geht, gerade wenn es ums Thema Trans geht, gab es ja auch in der Welt, was ja die Schwesterzeitung der Bild-Zeitung ist, die ein bisschen edler tut, aber nicht minder drastisch in den Argumenten ist, gab es diesen einen Artikel im Juni, glaube ich, war das, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk dafür angegriffen wird, dass er angeblich die Kinder sexualisiert und auch das Wort Trans. Also das heißt, sie haben also beide Megatrigger, Trans und öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in einen, ich finde, sehr fehlerhaften Artikel. Das war schon eine Kampagne, oder? Oder wie sehen Sie das?
Also der Artikel selber, den habe ich in der Tat als eine Kampagne empfunden, aber das war ja ein Gastbeitrag. Der ist ja, der hat ja, den haben ja nicht Weltjournalisten.
Aber der Weltchefredakteur hat ihn sich zu eigen gemacht, indem er getwittert hat, hat die Vorwürfe quasi reproduziert und hat quasi gesagt, wir müssen das kritisieren.
Ja, das ist seine Meinung. Ich meine, wir leben in einem pluralistischen Land. Ich bin selber Journalistin. Meine Meinung passt dem Weltchefredakteur auch nicht. Das muss ich leben. Den Artikel selber, den habe ich, gerade auch, weil er voll von einigen Fehlern war.
Voll von einigen Fehlern.
Den habe ich, den kritisiere ich in seiner Form. Und das hat ja Herr Döpfner am nächsten Tag, also zwei Tage später, dann auch nochmal ganz klar gesagt. Und im Springer Verlag arbeiten ja auch viele queere Menschen. Mhm. Und einige von denen haben mir sogar geschrieben. Ja. Und gesagt, wir beobachten das auch sehr genau, was da passiert. Was ich immer kritisiere, ist, die Welt hat quasi den Kritikern Trans Tür und Tor geöffnet, aber sich nie so richtig mit der Thematik auseinandergesetzt, mal die andere Seite zu hören. Ich glaube, Sven Lehmann durfte dann mal etwas schreiben, das wurde aber so jetzt nicht so richtig gefördert, wie man den Artikel zum Beispiel kolportiert
hat. Das war doch ein Alibi, oder? Das war doch aufgrund des Protestes der Community, mussten sie irgendwas machen, wo sie sagen, wir machen auch die andere Seite. Ja, aber das macht es ja nicht
so
besser.
So kann man das empfinden.
Das Gift ist ja schon in der Welt.
Aber bei der Taz zum Beispiel, da gibt es auch diversen Journalismus. Mhm. Ja, ich war zu Gast bei der Taz, haben wir, wie ich finde, ein Interview gemacht, das glaube ich sehr viele Leute sehr gerne gelesen haben. Und die Taz hat aber auch Journalisten, die der Frage der Veränderung des transsexuellen Gesetzes sehr kritisch gegenüberstehen. Und die finden da auch ihren Platz. Und ich finde, das muss eine Zeitung auch genauso haben, weil Zeitungen den Pluralismus der Gesellschaft abbilden sollten. Aber wenn Zeitungen zu Kampfblättern werden, zu aktivistischen Blättern, Emma zum Beispiel, dann läuft was falsch, weil Emma zum Beispiel den anderen keine Möglichkeit gibt, ihre Position zu schildern.
Sie legen immer Selbstwert darauf, diesen Unterschied zu machen zwischen Aktivismus und Journalismus. Mhm. Kann man den so machen?
Ja. Ja, ich bin ja eine Regionaljournalistin, aber nichtsdestotrotz, auch im Regionalen spielen natürlich queere Themen eine Rolle.
Aber dann lassen Sie die Finger davon.
Ja, manchmal weiß ich noch nicht mal, dass wir solche Themen im Programm haben werden. Erst wenn die Sendung läuft oder wenn ich das Internet öffne, sehe ich, dieser Beitrag ist gemacht worden. Wenn die Kolleginnen und Kollegen so ein Thema vorhaben und sagen, aber jetzt holen wir uns mal Rat ein und kommen zu mir, dann berate ich sie. Also dann würde ich meine Expertise mit einbringen. Aber ich würde nicht selbsttätig werden.
Jemand, der queer ist, soll nicht über Queeres berichten?
Wenn man das brandet, natürlich.
Warum muss man das branden?
Weil ich finde, dass es sich gehört, dass man die eigenen Interessen, und ich habe ja eigene Interessen, transparent macht.
Okay, aber wie unterscheidet man zwischen einem Interesse und einem allgemeinen Interesse? Also Menschenrechte sind ja kein Egoismus, sondern es sind ja Maßstäbe, die wir an die Gesellschaft anlegen. Mhm. Und da sollte es doch eigentlich egal sein, wer das kommentiert, wer das berichtet. Ich stecke dahinter auch so ein bisschen die öffentlich-rechtliche Angst vor dem Protest, vor dem Vorwurf, ja, Interessenspolitik zu machen.
Das ist keine Angst.
Das ist real.
Nein, ich bin im öffentlich-rechtlichen Journalismus sozialisiert. Und unsere Aufgabe ist es auch immer, alle Seiten zu hören und auch zu sagen, wo stehen wir selber? Wenn ich einen Kommentar spreche, dann steht der Kommentar drunter. Und wenn ich einen Kommentar zum transsexuellen Gesetz spreche, dann steht da drunter Kommentar zum transsexuellen Gesetz von Georgine Kellermann. Und dann weiß auch jeder, das ist ein Kommentar, der aus der Ich-Perspektive, aus dem Aktivismus heraus gesprochen wird. Wenn ich das nicht täte, fände ich es einen Fehler. Ich würde das als Fehler empfinden. Das hat nichts.
Kommt auf die Perspektive an, die man argumentiert. Aber man kann doch trotzdem, sage ich mal, für das neue Selbstbestimmungsrecht argumentieren. Das kann ich ja als schwuler, in Anführungszeichen, nicht betroffener Mann auch tun und zu genau ähnlichen oder gleichen Argumenten kommen wie Sie.
Ja. Und trotzdem, aber ich denke anders.
Okay. Andererseits, man ist ja auch Expertin, wenn man betroffen ist. Also Sport wird meistens von Leuten berichtet, die selber mal Sportlerinnen oder Sportler waren. Da wird es als journalistische Kompetenz gesehen. Ist es nicht auch eine Kompetenz, möglicherweise queer zu sein und dann über diese Themen zu berichten?
Aber natürlich. Aber das findet doch auf einer anderen Ebene statt. Wenn ich einen Sportler zum Journalist mache, rufe ich seine Kompetenz ab und ich sage auch, das ist seine Kompetenz. Selbstverständlich würde ich als Journalistin auch über queere Themen berichten, wenn meine Kompetenz abgerufen wird. Und dann heißt es also, die Trans, eigentlich wollen wir das ja nicht mehr sagen, ne? Die Transfrau Georgine Kellermann erklärt uns jetzt die Welt in Bezug auf queere Themen. Dann weiß aber jeder, wie das einzuordnen ist.
Okay. Und das öffentlich-rechtliche System, haben wir gerade gesagt, steht unter Druck, steht auch unter dem Druck, dass vorgeworfen wird, dass er diesen Themen zu viel Raum einräumt. Das ist auch in diesem Weltartikel die Behauptung mit Frühsexualisierung überall nur noch Gender. Bekommen Sie das mit, dass es diese Proteste gibt, dass es diese Kritik gibt? Wie ausgesetzt sind Sie dieser ganzen Diskussion?
Also ich, natürlich lese ich das und natürlich wird mir da auf Twitter auch immer wieder einiges in die Timeline gespült. Ich bin aber in dieser ganzen Diskussion nicht involviert. Das machen die Kommunikationsabteilungen der Sender und die sind da, finde ich, ziemlich gut aufgestellt.
Das heißt, Sie bekommen nicht mit, wenn Sie unterwegs sind, angesprochen werden und Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Damit werden Sie nicht konfrontiert.
Nicht. Also wenn ich persönlich angesprochen werde, dann immer nur, also das ist also gut, ich hoffe, das bleibt so, immer nur positiv. Letzten Samstag noch auf der Fahrt nach Berlin jemanden im Zug getroffen. Und wir haben dann die ganze Zeit geredet und es war sehr, sehr, sehr angenehm.
Wir haben eben über die Vorbildfunktion gesprochen, die Sie gerade als Aktivistin einnehmen. Wird einem das auch manchmal zu viel? Oder denkt man, oh, kann ich dieser Verantwortung überhaupt gerecht werden?
Nein, es wird nicht zu viel, überhaupt nicht. Ich habe ja auf meinem Twitter-Account oben diesen Zeitartikel verlinkt, den ich mal für den Dr. Bittner, also der hat mir eine Frage gestellt, ich habe die Antwort geschrieben, ob das anerzogen oder angeboren ist. Und dann bekam ich irgendwann eine Nachricht von Jens Täuber, dem ich auch auf Twitter, der wohnt in Oldenburg, ist evangelischer Pfarrer und er arbeitet an der berufsbildenden Schule 3 in Oldenburg. Und er schrieb mir, ich soll Ihnen schöne Grüße von der Klasse, dann kam so eine Nummern-Zahlen-Kombination aus der BBS 3 in Oldenburg ausrichten. Wir haben Ihren Artikel gelesen, die ganze Klasse ist traurig, dass ihre Mutter, also meine Mutter, sie nie als ihre Tochter erlebt hat. Und das hat mich sehr berührt, wirklich sehr berührt. Und dann habe ich ihm geschrieben und gesagt, wenn er mag, möchte ich die Schule besuchen, die Klasse besuchen. Und das ist sehr begeistert aufgenommen worden. Und die Schule hat sich an einem Projekt beteiligt, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und dann haben sie im letzten März einen großen Aktionstag gemacht und da bin ich dann dahin gefahren und dann haben Klassen Fragen vorbereitet und dann saß ich auf der Bühne und war eine traumhafte Veranstaltung, waren ganz viele Menschen auch da und so. Und nach der Veranstaltung haben sie mich gefragt, ob ich Patin dieser Schule für dieses Projekt werden möchte. Und na klar, habe ich ja gesagt, sofort. Und jetzt geht's im nächsten Jahr weiter und wir haben uns auch schon zusammengeschaltet, was man alles machen kann und die Klassen haben auch das Angebot, mich mal einzuladen und Fragen zu stellen und so. Und jungen Menschen, die sowieso viel offener sind, also die interessiert das eigentlich gar nicht, ne, so. mit jungen Menschen da zusammen zu sein, das empfinde ich als eine absolute Bereicherung. Also es ist überhaupt keine Last.
Auch nicht quantitativ, dass Sie viele, viele Mails oder viele Nachrichten bekommen, wo Sie vielleicht auch um Hilfe gefragt werden. Ich kann mir vorstellen, dass man da manchmal denkt, wie kann ich dem gerecht werden?
Ja, die kommen. Ich versuche dann auch zu helfen. Nicht bei allen schaffe ich es. Ich kann auch nicht alle Mails beantworten. Kommen auch viele Nachrichten über Twitter und Instagram und so weiter. Aber da, wo ich merke, da ist eine dramatische Situation, da kümmere ich mich dann auch.
Dann haben Sie die letzten fast 4 Jahrzehnte sich dieses Trans-Thema erst so ein bisschen von außen angeguckt in den Medien und jetzt mittlerweile sind Sie mittendrin in dieser Diskussion. Haben Sie den Eindruck, dass die gesellschaftliche Situation schlimmer wird oder kriegen wir einfach nur mehr mit, also mehr Übergriffe mit? Also wie ist da Ihr Radar?
Also, ich glaube, das Gros der Gesellschaft, also viele Menschen kennen das Thema überhaupt nicht. Dann findet im Moment so eine Art Kulturkampf statt. Und das sind diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer Transmenschen und vor allem dann auch wieder Transfrauen absolut ablehnen. Die schreien sehr laut. Das sind überhaupt nicht viele. Aber die schreien so extrem laut und die sind so vernetzt miteinander, dass man immer den Eindruck hat, das ist aber gewaltig, was da los ist. Stimmt aber nicht. Die Unterstützer, die Allies sind viel, viel, viel zahlreicher. Aber die gehen natürlich nicht auf jeden Unsinn ein, den das ablehnende Lager schreibt.
Aber gibt es nicht trotzdem so eine breite Masse an Leuten, die sich zwar nicht wirklich fürs Thema interessieren, sich auch nicht richtig auskennen, aber trotzdem total getriggert werden über solche Geschichten, jetzt darf jeder sein Geschlecht dauernd neu bestimmen und so weiter und so fort, dass das ein großes Unwohlsein in der Bevölkerung gibt, was sich gerade quasi symbolhaft um das Thema Trans aufhält?
Ich habe das noch nicht im persönlichen Gespräch erlebt. Michael Müntefering hat mich eingeladen, in die Welt der Frauen ein Kapitel zu schreiben. Haben 20 Frauen Kapitel geschrieben und ein Kapitel durfte ich schreiben. Und als sie dann eine Lesung in ihrem Heimatort in Herne hatte, hat sie mich gefragt, ob ich mitkäme. Und dann habe ich natürlich auch aus meinem Kapitel ein bisschen vorgelesen. Und der Saal war voll und da waren viele, ich sag jetzt mal mittelalte Herrschaften, die kannten das Thema. Die waren damit alle vertraut, aber die waren nicht gekommen, weil sie über Trans reden wollten, sondern weil sie über das Buch Welt der Frauen etwas erfahren wollten. Ich bin letztes Jahr in der ersten Talkshow, in der ich aufgetreten bin, Micky Beisenherz und Susan Link, im Kölner Treff gewesen. Und am nächsten Tag, glauben Sie nicht, was auf dem Markt los war. Die haben das alle gesehen. Und dann kam ich auf den Markt und wurde so unterstützt. Manche Leute sind hinter ihren Marktständen gelaufen und gesagt, ich habe sie gestern Abend gesehen und jetzt verstehe ich das auch. Und das war klasse und so weiter. Wir sind noch nicht da, wo ich uns gerne hätte, nämlich in einer absoluten, und normal ist immer so ein blödes Wort, aber in so einer
Selbstverständlichkeit.
Aber ich glaube, wir kommen da langsam hin.
Das wäre so schön. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass jetzt durch dieses Selbstbestimmungsgesetz, was ja das transsexuelle Gesetz ersetzen soll, dass da jetzt viele Menschen, die sich auch gar nicht mit dem Thema beschäftigen, dass die gerade sehr aufgeheizt werden. Ich meine, die Bild-Zeitung macht es ja auch deswegen, weil es offensichtlich die Leute wirklich aufregen kann. Mhm. Und von dieser Aufregung, also von der Möglichkeit dieser Sprengkraft dieses Themas, haben Sie keine Angst?
Die Schweiz hat im Januar das Gesetz so geändert, wie es in Deutschland stattfinden soll. Spanien ist auf dem Weg. Frankreich ist auf dem Weg. In Argentinien ist das transsexuelle Gesetz 10 Jahre alt. Wenn man die ganzen Lügen, die über Männer, die sich zu Frauen deklarieren, um Vorstände zu dominieren oder in Frauengefängnisse einzudringen, um Frauen zu belästigen, wenn das alles stimmen würde, dann müssten die Horrornachrichten aus Argentinien uns jeden Tag erreichen. Alles nicht wahr. Und ich glaube, irgendjemand hat vor ein paar Tagen einen Bürgerentscheid gefordert. Manchmal bin ich froh, dass wir keine Bürgerentscheide haben, weil man sich mit so einer Thematik natürlich auch intensiv beschäftigen muss. Und das tut die Politik. Und das ist die Verantwortung der Politik, etwas zu ändern. Sie hat ja nicht nur den Auftrag, weil sie ihn sich selbst gegeben hat, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ihr dreimal ins Gebetbuch geschrieben, ihr müsst dieses verfluchte Gesetz nun endlich mal menschenfreundlich machen und nicht menschenverachtend lassen. Und ich glaube, dass Lisa Paus da sehr klar...
Die Familienministerin
sehr klar sagt... Da bin ich dabei, das ist meine Aufgabe und die werde ich auch umsetzen. Ich hoffe, dass es bald kommt. Ich möchte nicht noch lange warten.
Wann glauben Sie denn, wann es kommt?
Ich hoffe nächstes Jahr.
Nächstes Jahr.
Das ist ja so gesagt. Eigentlich soll es ja dieses Jahr, aber ich kann verstehen, wenn das eine Weile dauert. Und meine Ungeduld ist dann sicherlich auch genauso groß wie die vieler anderer. Aber nächstes Jahr, denke ich schon, werden wir soweit sein.
Ich hoffe auch, dass es bald kommt, auch weil dann diese Zuspitzung endlich vorbei ist.
Ja.
Weil
ja.
Die macht mir schon ein bisschen Angst. Mhm. Ich glaube schon, dass da noch einiges passieren wird und dass auch konservative Parteien drauf schielen könnten, damit auch Populismus zu machen.
Ja, das natürlich.
Macht mir einfach Angst. Jetzt haben Sie Ihren großen Auftritt nicht mehr zur Pensionierung. Haben Sie eine neue Idee jetzt, wie Sie Ihre Pensionierung einleiten werden?
Naja, ich habe ja jetzt gesagt, ich arbeite bis zur letzten Sekunde. Vorruhestand gibt's nicht mehr, weil das Leben und auch das Berufsleben so einen Höllenspaß macht, dass ich das bis zur letzten Sekunde genießen möchte. Das schwarze Kostüm habe ich noch. Das ziehe ich auch an dem Tag an. Das brauche ich mir an dem Morgen keine Gedanken mehr zu machen, was ich
anziehe. Hat mal jemand wirklich gefragt, ob er ihr Leben verfilmen darf? Gab es das schon mal? Das ist ja schon eine gute Vorlage.
Nein, hat noch keiner gefragt, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte.
Ja, möglicherweise werden sie gar nicht gefragt. Also möglicherweise wird es als Inspiration gesehen und taugt als Vorlage. Warum würden sie das nicht wollen? Viele träumen noch davon, das eigene Leben mal dargestellt.
Also ich schreibe im Moment ein Buch.
Ah, okay.
Ne, so. Und das macht mir einen großen Spaß. Und ich habe vor ein paar Tagen noch gesagt, wieso zahlt ein Verlag eigentlich Geld dafür, wenn ich ein Buch schreibe? Eigentlich müsste ich Geld dafür zahlen, weil diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, der Familie, mit all den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, diese intensive Auseinandersetzung hätte ich nicht mehr gehabt, wenn man mich nicht gefragt hätte, kannst du das nicht mal niederschreiben, was du so im Leben erlebt hast. Und das ist eine Wahnsinnsfreude. Und ich habe jetzt ein Drittel geschrieben, habe noch zwei Drittel und wenn ich mich an die Tastatur setze, was manchmal bin ich faul, aber wenn ich mich an, dann fließt es so raus. Ich habe nie ein Tagebuch geführt, nie Notizen gemacht, es fließt einfach so raus.
Ich kenne viele Autorinnen, die sagen, oh, ich habe jetzt einen Vertrag abgeschlossen und jetzt muss ich dieses Buch machen und die quälen sich dann und die ärgern sich so ein bisschen. Das geht ihnen gar nicht so.
Nein, ich freue mich so sehr auf den Tag, wo ich dieses Manuskript abgebe. Und ich weiß auch schon, wie ich aufhöre und was da noch alles reinkommt. Und auch, natürlich wird das auch ein politisches Buch werden, ne? Es geht sicherlich auch ums transsexuellen Gesetz und auch um die gesellschaftlichen Zwänge, in denen Menschen stecken. Aber nein, ich macht einen Höllenspaß.
Am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer und versuche meinen Gast mit anderen Gästen in Verbindung zu bringen, die schon mal da waren inhaltlich und frage, möchten Sie irgendwas hinzufügen oder möchten Sie jemand widersprechen oder gibt es jemand, der hier schon mal gewesen ist, den Sie gerne kennenlernen würden, den Sie noch nicht kennen?
Also ich habe gleich zwei, die ich gerne kennenlernen würde, weil die beide gemeinsam bei Ihnen im Podcast waren, Karin Hanschewski und Godehard Giese. Die beide hier waren, um über Act Out zu sprechen. Die Schauspieler, in die vor, ich glaube, anderthalb Jahren, zwei Jahren, dieses Outing hatten und klar gemacht haben, wir wollen auch Engagements haben, gerade weil wir divers sind.
Und das hat ja auch wirklich auch die Branche verändert.
Ja.
Man merkt jetzt schon den Stoffen an, man merkt den Castings das an, dass das unheimlich viel verändert hat. Warum gerade die beiden? Was hat Sie da besonders dran fasziniert?
Naja, sie waren die beiden Vertreter, die bei Ihnen waren,
genau.
Zu sprechen. Aber ganz besonders, die haben ja nicht nur in der Schauspielerei, in den Medien etwas losgetreten, sondern die waren ja auch Role Models. Also ich sag jetzt mal Out in Church. Ja. Hat sicherlich auch ein bisschen darauf aufgebaut, dass die SchauspielerInnen damals an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und die haben was bewegt. Die haben auch in den Köpfen etwas bewegt. Und die haben deutlich gemacht, dass man als marginalisierte Gruppe selbstbewusst ins Leben treten kann. Und das macht einfach Spaß, weil es so positiv ist.
Mit dieser positiven Botschaft beende ich gerne diesen Podcast. Frau Kellmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, dass ich kommen durfte.
Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast und genau, hört es nächsten Mal wieder zu, sagt es weiter. Dankeschön, ciao.